Bevor wir zum Wort Gottes kommen und zur Botschaft, lass mich auch noch um den Segen und die Kraft des Geistes bitten, dass Gott zu uns spricht. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, dass wir Frieden in dir haben, dass uns wohl sein kann, weil du in Jesus Christus uns Frieden gebracht hast, und zwar ewigen Frieden. Und trotz der ganzen Stürme um uns herum, trotz der Krankheiten und der ganzen Unruhen, die wir jetzt auch erleben, Herr, ist uns wohl in dem Herrn. Herr, denn du gibst uns Kraft, du gibst uns Vertrauen und wir wissen, dass du uns führst und dass nichts, auch nichts außerhalb deiner Führung ist. Und so danken wir dir auch, dass wir heute alle hier sind durch deine Führung und schenke du uns Gnade. Herr, sprich du zu uns, Herr, dass dein Wort in uns hineinkommt und auch Veränderung bewirkt. Und das bitten wir dich im Namen unseres Erlösers, Jesu Christi. Amen. In den ersten zwei Samuelbüchern, oder wir haben nur zwei Samuelbücher, aber in den zwei Samuelbüchern, da gibt es drei wichtige oder zentrale Personen. Natürlich haben wir da viel mehr Personen, die uns gezeigt werden, die auch interessant sind, wie zum Beispiel Hanna. Hanna wird uns gleich am Anfang im ersten Buch Samuel vorgestellt. Und Hanna ist unfruchtbar und fleht zu Gott nach einem Kind und sie gibt ihm ein Versprechen ab, einen Bund: Wenn du mir ein Kind gibst, dann werde ich in dir weihen. Und Gott gibt Hanna ein Kind, das ist Samuel, und sie weiht ihn Gott und gibt ihm Eli, den Priester. Genauso auch Jonathan, der uns irgendwann vorgestellt wird. Jonathan, er ist ein Freund Davids und der Sohn von Saul. Und der König Saul probiert, David umzubringen, und Jonathan ist auf der Seite seines Freundes Davids. Das sind interessante Personen und wir werden auch noch mehr kennenlernen. Doch die drei zentralen Personen, die uns im Samuel vorgestellt werden, sind zum allerersten Samuel, der letzte Richter. Er wird uns als letzter Richter vorgestellt. Wir haben uns die letzten Male schon damit beschäftigt, oder woher wissen wir, dass er der letzte Richter ist? Weil Saul der allererste König ist und damit eben die Richterschaft, die wir auch in dem Buch der Richter finden, abgelöst wird durch eine Königsherrschaft der Menschen. Und damit sind wir schon bei der zweiten zentralen Person, Saul. Saul, der allererste König vom Volk Gottes. Und die dritte zentrale Person ist David. David ist der Nachfolger des Königs Sauls und leitet und führt auch das Volk Gottes. Und wir sind schnell dazu verleitet zu denken, dass, wenn wir die Samuelbücher anschauen, dass es nur Geschichten über das Volk Gottes sind. Und viele denken sogar, dass das ganze Alte Testament oder der größte Teil des Alten Testaments nur Geschichte ist vom Volk Gottes und heute eigentlich keine Bedeutung oder keine so große Bedeutung mehr hat. Doch geht es wirklich nur in diesen Sammelbüchern um diese drei zentralen Personen und deren Geschichte im Volk Israels? Ich denke, wir würden zu kurz denken, wenn wir das annehmen würden. Es geht nicht nur um die Geschichte vom Volk Israel und ihren ersten König und den nächsten König und ihrem letzten Richter. Es geht auch nicht darum, dass wir auf der einen Seite König Saul haben, einen Mann nach den Herzen der Menschen, der dann abgelöst wird von König David, einen Mann nach dem Herzen Gottes, wie wir es in der Bibel sehen. Natürlich werden wir den Vergleich irgendwann mal machen zwischen den beiden Königen und es ist auch erlaubt. Doch darum geht es nicht, das ist nicht das zentrale Thema, dass wir zwei Könige haben, die verglichen werden. Zwei menschliche Könige. Es geht darum, dass wie jeder menschliche König, selbst David, der als Mann nach dem Herzen Gottes uns vorgestellt wird, nicht der vollkommene König ist, dem Gott seinem Volk versprochen hat, der kommen soll. David ist nicht der König, der dem Volk Gottes, den Kindern Gottes, den ewigen Frieden gibt, den Gott seinen Kindern verheißen hat. Allein der wahre König, König Jesus, ist der vollkommene König für das Volk Gottes. Und die Samuelbücher, ja, sie deuten auf ihn, sie zeigen mit dem Finger auf diesen ewigen, auf diesen König der Könige. Denn kein menschlicher König, den das Volk haben wird, ist vollkommen. Gott offenbart uns in den Samuelbüchern immer mehr von seinem Erlösungsplan. Stückweise finden wir mehr, wie Gott eigentlich durch die Einführung des Königs auf die Königsherrschaft Jesu Christi hindeutet. Gott bereitet sein Volk darauf vor, dass sie erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Und diesen Retter finden sie in keinem Menschen, denn kein Mensch kann sie retten aus ihrer Lage. Also haben wir heute nicht nur eine Geschichte, die wir betrachten werden, sondern wir finden genauso Belehrung und Ermahnungen, genauso auch Ermutigung für uns im christlichen Leben. Und Paulus schreibt uns oder erinnert uns daran im Römerbrief, in Römer 15, Vers 4 schreibt Paulus, Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, und damit meint er auch das Alte Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Schlag mit mir gemeinsam auf den Predigttext, den wir heute gemeinsam anschauen werden. Wir befinden uns in der Predigtreihe im Buch Samuel, im ersten Buch Samuel, und schauen uns heute das 11. Kapitel an. Die Seite 334 in unserer Gemeindebibel, Samuel, erste Buch Samuel, das 11. Kapitel. Und wir werden uns das ganze 11. Kapitel anschauen, also die Verse 1 bis 15. Lass uns die gemeinsam lesen. Die Seite 344. In unserer Gemeindebibel. Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen: Unter dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. Sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm: Gib uns 7 Tage Frist, damit wir Boten senden in das Gebiet Israels. Wenn es dann niemanden gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibeat Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam gerade Saul vom Feld hinter den Rindern her und sprach: Was hat das Volk, dass es weint? Da erzählten sie ihm die Worte der Männer von Jabes. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm eingespannte Rinder und zerstückelte sie und sandte Stücke davon durch Bote in alle Gebiete Israels und ließ sagen: Wer nicht auszieht, Saul und Samuel nach, mit dessen Rindern wird man es genauso machen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und es waren 300.000 von den Söhnen Israels und 30.000 von den Männern Judas. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren: So sollt ihr zu den Männern von Jabes in Gilead sagen: Morgen soll euch Rettung zuteil werden, wenn die Sonne am heißesten scheint. Als die Boten kamen und dies den Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Und die Männer von Jabes sprachen: Morgen wollen wir zu euch hinauskommen, dann könnt ihr mit uns tun, was euch gefällt. Und es geschah am anderen Morgen, da stellte Saul das Volk in 3 Abteilungen auf, und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager und schlugen die Ammoniter, bis der Tag am heißesten war. Die Übriggebliebenen aber wurden so versprengt, dass nicht 2 von ihnen beieinander blieben. Vers 12. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, welche sagten, sollte Saul über uns herrschen? Gib diese Männer her, damit wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Und Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn, und Saul und alle Männer Israels freuten sich sehr. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Ein Prediger oder der Prediger Alistair Begg erzählte mal in einer Predigt darüber, dass er, als er zur Schule noch ging, sich eingeschrieben hat für das Fach Musik. Musik, er hatte da keine Ahnung davon, aber er dachte, ja, wird doch nicht so schwer sein im Vergleich zu den anderen Fächern. Und so saß er im Unterricht von Musik, und er hatte von dem Lehrer, vom Musiklehrer, ganz viele Blätter bekommen, einen Notensatz von einem Orchesterstück für ein ganzes Konzert. Vielleicht hat es mal jemand von euch gesehen. Und die Aufgabe war, Sie mussten der Melodie, also dem Instrument folgen, das die Melodie spielt. Denn wenn sie das erkannt haben, wussten sie, wann sie umblättern mussten. Alistair Begg hatte keine Ahnung von Musik, aber er wusste, sein Nachbar hat Ahnung davon. Und so schaut er immer rüber und wenn er blätterte, blättert er mit. Natürlich hat es der Nebensitzer bemerkt und so fing der Nebensitzer an, wollte ihn reinlegen. Und er blätterte um, obwohl es noch gar nicht so weit war und blätterte schnell wieder zurück. Doch der Alistair Begg machte alles nach. Es gibt in so einem Konzertstück eine Melodie, ein Instrument, das die Melodie spielt. Und genauso gibt es auch in der Bibel und auch in den einzelnen Kapiteln und Abschnitten eine Melodie. Und in unserem Predigttext finden wir auch eine Melodie. Und wenn man diese Melodie sieht, dann erkennt man, dass dieses Kapitel einem Christen Trost und Ermutigung gibt für sein christliches Leben. Und die Melodie, die unser Text heute uns gibt, ist das Thema Errettung. Das Wort Errettung oder Retten kommt dreimal vor. Und eigentlich beginnt der Abschnitt, den wir heute anschauen, schon in 1. Samuel 10, Vers 27. Denn da sprechen die Söhne Belials und sagen, wie soll er uns retten? Also hier beginnt das Thema, wie soll er uns retten? Und das Kapitel 11 gibt die Antwort darauf. Und wir werden uns die Antwort heute anschauen. Das Thema meiner Predigt habe ich genannt, wie soll Saul uns retten? Natürlich haben wir keinen Saul mehr wie damals, die Israeliten den Saul hatten. Doch wir werden sehen, was es bedeutet, diese Frage, wie soll Saul uns retten? Und wie dieses Kapitel in unserem Kontext hineinspricht und uns Trost und Ermutigung gibt. Und den allerersten Punkt, den uns der Predigttext schon offenbart, ist in den Versen 1 bis 3, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Retter. In den ersten drei Versen im Kapitel 11 sehen wir nämlich eine dramatische Veränderung vom Volk Gottes oder im Volk Gottes. Gerade noch, als wir das Kapitel 10 angeschaut haben, waren wir alle Teil eigentlich an einer schönen Feier, an einer Zeremonie, wie Saul zum König erwählt wird oder durch das Los Saul, der Sohn Kis, ausgewählt wird von Gott. Und am Ende von Kapitel 10 haben wir gesehen, wie Samuel das Volk entlässt und das ganze Volk geht nun zurück zu seinen Städten und Saul macht genau das Gleiche. Saul, der neu gekrönte König, geht nach Hause nach Gibea. Und natürlich gibt es hier eben diese Menschen, die sich die Frage stellen, die Söhne Belials, wie soll der uns retten? Und das zeigt uns, dass es schon einen Widerstand gab im Volk Gottes gegenüber Saul. Und so hatte Saul als neuer König und als erster König vom Volk Gottes schon drei Schwierigkeiten, die er sich stellen musste. Zum einen gab es natürlich die Feinde Israels. Wir haben sie kennengelernt schon in dem ersten Buch Samuel, die Philister. Eine weitere Schwierigkeit war das Volk Gottes selbst. Das Volk Gottes war kein vereintes Volk. Sie waren nicht alle glücklich und zufrieden miteinander. Und gerade im Buch der Richter wird uns das offenbart. Denn wir finden, wie ein Stamm vom Volk Gottes gegen den anderen Stamm vom Volk kämpft. Und zwar gegen den Stamm Benjamin. Der Stamm Benjamin, gerade die Stadt, sogar Gibea von Saul, versündigte sich, indem sie die Nebenfrau eines Leviten misshandelt hatten. Und sie starb an den Folgen dieser Sünde. Und so nahm der Levit sie, zerstückelte sie und sandte sie aus in alle anderen Stämme und vereinte so das Volk, um gegen den Stamm Benjamin vorzugehen. Es starben sehr viele Männer bei dieser Schlacht. Und wir lesen, nur 600 Männer aus dem Stamm Benjamin sind übrig geblieben. Ein Stamm gegen den anderen Stamm. Und auch bei dem Richter Jephthan, in Richter Kapitel 11 bis 14 finden wir die Geschichte, der aus dem Stamm Gad kommt, auch eine Spannung hatte zwischen dem Stamm Ephraim. Und auch sie kämpften gegeneinander. Also das Volk Gottes ist kein vereinigtes, kein glückliches Volk. Und das ist die zweite Schwierigkeit, die Saul als erster König vom Volk hatte. Und die dritte Schwierigkeit, war natürlich eben der Widerstand, den das Volk hatte. Doch gerade als Saul zum König erwählt worden war, das schien alles friedlich zu sein. Alle waren glücklich, alle gingen in ihre Stadt und auch Saul ging in ihre Stadt. Alles scheint normal zu sein. Doch es blieb nicht bei dieser Friedlichkeit, bei dieser Ruhe, denn Israel war umgeben von den Feinden. Habe ich ja schon gesagt, auf der Ostseite, auf der westlichen Seite hatten wir die Philister, und zwar die militärisch gut aufgestellten Philister. Aber auf der östlichen Seite, östlich des Jordans, hatten wir die Ammoniter, die genauso mit militärisch gut aufgestellt waren. Und aus dieser östlichen Seite kommt nun der Ärger für das Volk Gottes. Wir haben nämlich gelesen, dass Nahas der Ammoniter gegen Jabes in Gilead herauszog und sie belagerte. Aus einigen Schriftrollen, die man in der Umgebung vom Toten Meer gefunden hatte, gibt es auch Aufzeichnungen über die Ammoniter und über Nahas selbst. Und dort heißt es, nun hatte Nahas, der König der Ammoniter, die Gaditer und die Rubeniter schmerzlich unterdrückt. Jeden von ihnen das rechte Auge ausgestochen und Israel kein Befreier gelassen. Von den Israeliten jenseits des Jordans waren keine Männer übrig geblieben, deren rechtes Auge Nahas, der König der Ammoniter, nicht ausgemeißelt hatte. Aber 7000 Männer waren den Ammonitern entkommen und sind als Flüchtlinge in die Stadt Jabes bei Gilead geflohen. Wir können natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob sich alles so verhalten hatte. Doch was wir sehen, ist, dass das Volk Gottes, die Stadt Jabes in Gilead, hoffnungslos war. Denn sie haben erkannt, dass sie sich selber nicht retten können. Also ihre Lage war ausweglos. Und somit wollten sie einen Bund eingehen mit ihren Feinden. Sie zeigen also, dass sie nicht in der Lage sind, gegen die Feinde sich zu wehren. Die Situation, die Jabes hatte, war verzweifelt, dass die Einwohner der Stadt der Meinung waren, nur ein Bund mit unseren Feinden kann uns retten und am Leben erhalten. Und diesen Bund, den das Volk Israel den Ammonitern vorschlägt, habe ich einfach mal mit dem Bund der Knechtschaft benannt. Ein Bund der Knechtschaft. Lasst uns am Leben und so wollen wir euch dienen. Der Stamm Gad oder die Männer in Jabes wollten einen Bund mit ihren Feinden eingehen, aber keiner hat daran gedacht, dass der lebendige Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen hatte und dass sie gegen diesen Bund handeln. Und was wir noch an diesem Vorschlag zum Bund sehen, ist, dass dieser Stamm Gad, der hier angegriffen wird, sich als selbstständig erweist gegenüber den anderen Stämmen, denn sie fragen gar nicht nach den anderen Stämmen, ob sie den Bund eingehen können. Sie schlagen selbstständig vor, diesen Bund mit Nahas zu machen, diesen Bund der Knechtschaft. Doch der Feind wollte keinen Bund eingehen, wo die Bedingungen vom Volk Gottes vorgegeben sind. Nahas wollte nur einen Bund eingehen nach seinen Bedingungen. Er wollte jedem das rechte Auge ausstechen und so Schmach über Israel bringen. Nach dem Historiker Josephus kämpften die Krieger damals mit dem Schild in der linken Hand und dem Schwert in der rechten Hand. Und mit diesem Schild haben sie zum einen ihr Körper bedeckt und zum anderen auch ihr Gesicht. Und so war das Schild vor ihrem Gesicht und bedeckte das linke Auge, damit sie mit dem Schwert sich schützen konnten und mit dem Schwert kämpfen konnten. Und wenn also nun das rechte Auge ausgestochen wird, dann waren sie nicht mehr fähig zu kämpfen. Sie waren nicht in der Lage, ein Kriegsvolk zu sein. Doch sie konnten immer noch Knechte sein, denn sie hatten immer noch das andere Auge. Nahas wollte also das Volk Gottes kriegsuntauglich machen und sie als Knechte versklaven. Und der Kommentator William Blake sagte dazu, der verstümmelte Zustand dieser armen, einäugigen Gemeinschaft wäre ein Grund zur Verachtung der gesamten Nation Israels. Es wäre ein Zeichen der Demütigung und Erniedrigung des gesamten israelitischen Volkes. Deswegen sagt er oder steht hier auch, ich will Schmach über Israel bringen durch diesen Zustand der Verstümmelung. Das Volk Gottes geht nicht sofort auf diesen Bund ein, auch wenn er bedeutet, dass sie am Leben bleiben. Doch sie haben erkannt, dass sie keine Rettung in sich selbst haben. Das lesen wir in Vers 3. Gib uns 7 Tage Frist, dass wir Boten senden in das ganze Gebiet Israels. Wenn es dann niemanden gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Diese Bitte, die das Volk Gottes Nahas stellt, scheint irgendwie für uns eine ungewöhnliche Bitte zu sein, gerade natürlich, weil wir auch das Ende dieser Geschichte kennen. Doch damals, in der Geschichte der Kriegsführung, war das keine ungewöhnliche Bitte. Denn die stärkere Macht gewährte sehr oft die Bitte auf Verzögerung, damit sie dem anderen Volk jeden Tag noch mehr Zweifel gibt an dem Sieg oder an überhaupt einer kleinen Hoffnung zu gewinnen. Das andere Volk würde mit jedem Tag noch mehr Mut verlieren, gegen die stärkere Macht zu kämpfen. Und so demütigte dann die stärkere Macht das besiegte Volk. Die Ältesten von Jabes bitten nach einer Frist oder um eine Frist, um nach einem Retter außerhalb von ihnen zu suchen. Das zeigt natürlich, dass sie erkannt haben, dass sie Rettung brauchen und dass Rettung nicht in uns liegt. Wir brauchen einen Retter, aber der ist nicht in uns zu finden. Wir brauchen Botschafter, die hinausgehen und nach einem Retter suchen. Heute ist die Gemeinde das Volk Gottes. Und du darfst nicht denken, dass die Gemeinde jetzt unangreifbar ist, weil wir Jesus Christus haben. Wir werden angegriffen. Die Gemeinde ist nicht überwindbar, aber sie wird angegriffen. Es sind nicht mehr diese Feinde, wie sie damals zu Zeiten Israels war mit den Ammonitern, die das tatsächliche physische Leben angreifen konnten. Es sind vielmehr die geistlichen Feinde, der Feind Satan, der probiert, die Gemeinde Gottes zu besiegen oder sie abzuschwächen, die Wirkung der Gemeinde zu verkleinern. Und das sehen wir in den Hass, den die Welt gegenüber der Gemeinde zeigt. Den Hass, den die Welt gegenüber den Christen hat. Der Bibelkommentator Dale Ralph Davis schreibt ganz gut darüber, sagt, diese Arroganz, dieser Hass hört nie auf. Nahat mag zu einem historischen Möbelstück werden, aber der ammonitische Geist, das heißt das Volk Gottes zu verstümmeln, zu zerstören und zu erwürgen, ist immer noch unter uns. Und vielleicht mag diese Wahrheit dir genauso Angst bereiten wie damals dem Volk Gottes. Und Jesus sagt zu dieser Wahrheit oder spricht darüber zu seinen Jüngern und spricht genauso auch zu dir als Christ in Johannes 15, Vers 9, wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt euch wie ihre eigenen Kinder lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herauserwählt habe, so hasst euch die Welt. Also wir verspüren den Hass, weil wir aus der Welt heraus erwählt worden sind durch Jesus Christus. Und wegen diesem Hass, wegen dieser Feindseligkeit, wegen dieser bösen und hasserfüllten Welt, die die Christen angreift, die die Gemeinde angreift, braucht das Volk Gottes einen Retter. Nicht nur einen Retter für ihre Erlösung, sondern auch einen Retter für die Bewahrung. Wir brauchen einen Retter, weil wir uns selbst nicht retten können. Denn Christsein bedeutet, dass man sich seiner Bedürfnisse nach Gottes Erlösung bewusst wird. Nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch Erlösung von den Gefahren und der Bosheit dieser Welt. Und dass man zu Gott ruft, damit er einen in Zeiten der Furcht und Angst erlöst. Und so dürfen wir als Gemeinde Gottes, so darfst du als Kind Gottes, genauso wie die Psalmisten sagen, zum Beispiel Psalm 7, Vers 2, Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich, rette mich von allen meinen Verfolgern und befreie mich. Denn die Kinder Gottes, die Gemeinde Gottes, sie darf sich sicher sein, du darfst dir sicher sein, dass Gott für deine Rettung sorgt in Zeiten deiner Bedrängnis. Und das ist der nächste Punkt, den wir hier in Samuel finden. Der Punkt 2, Gott sorgt für unsere Rettung. Und das sehen wir in den Versen 4 bis 10. Gott sorgt für unsere Rettung. Die Ammoniter sind eigentlich die Cousins oder die Cousinen vom Volk Gottes. Das Volk der Ammoniter hat ihren Ursprung bei der jüngeren Tochter von Lot. Gott hatte nämlich Lots Familie aus Sodom errettet, kurz bevor er selbst die Stadt zerstörte. Die Frau von Lot schaute zurück, obwohl Gott das verboten hatte, und wurde zu einer Statue. Und die Töchter von Lot, sie hatten keinen Mann. Und so haben sie sich den Plan gemacht oder entschlossen, ihrem Vater mit Wein abzufüllen und jeder von diesen beiden Töchtern sich an einem Tag zu ihrem Vater zu legen und am nächsten Tag die andere Tochter. Und so entstand das Volk der Ammoniter durch die jüngere Tochter oder durch die Beziehung, die die jüngere Tochter mit Lot hatte. Während Israels Durchzug in der Wüste, in 2. Mose, hat sich dieses Volk, also die Verwandten eigentlich von Israel, geweigert, die benötigten Vorräte anzubieten. Und das Volk der Ammoniter wird auch unter den Feinden Israels aufgeführt. Wenn du in Jesaja zum Beispiel schaust, Jesaja 11, Vers 14, oder Jeremia 9, Vers 25 bis 26. Und wenn wir noch weiter schauen in der Geschichte Israels, so finden wir zur Amtszeit von Jephthan, dem Richter, auch den Krieg zwischen Israel und ihren Cousins, den Ammonitern. Jephthan besiegte nämlich die Ammonitern und eroberte 20 ihrer Städte. Und somit war wahrscheinlich dieser Groll, den sie hatten gegen das Volk Israels durch diesen Krieg und durch die Niederlage von Jephthan oder durch Jephthan, immer noch in ihren Herzen oder haben sich immer noch damit mitgetragen. Die Boten sind nun angekommen, die losgeschickt worden sind in der Stadt Gibea, in der Saul ist. Doch Saul wird hier nicht explizit erwähnt, dass sie auf der Suche nach ihm sind, auf der Suche nach dem neuen König Saul. Der Text deutet eigentlich vielmehr darauf hin, dass sie einfach in die Stadt gekommen sind und es dem Volk erzählt haben, ohne die Absicht überhaupt zu haben, zu Saul zu gehen. Du kannst, wenn du in der Gemeindebibel mal nach hinten blätterst, in den letzten 3 bis 4 Seiten, dort findest du eine Karte. Und zwar die Karte nach den Stämmen Israels zur Zeit der Richter und zur Zeit Josuas. Und wenn du etwa in die Mitte schaust, dann findest du den Stamm Gad, das Gebiet, das die Gaditer hatten. Und dort findest du auch die Stadt Jabes in Gilead. Wenn du jetzt westlich des Jordans schaust und etwas südlich, dann findest du auch den Bereich für die Benjaminiter oder für den Benjamin, den Stamm Benjamin. Und dort findest du auch die Stadt Gibea. Und wenn du nochmal genauer hinschaust, dann liest du sogar 2-mal Gibea. Und wahrscheinlich wird hier deswegen erwähnt, Gibea von Saul. Nicht, weil sie Saul gesucht haben, sondern es war die Stadt, in der Saul gewohnt hat. Und die Botschafter von Jabes Gilead, sie gingen los zu dem Gebiet von Benjamin zu Gibeat und erzählten dort, was ihnen zugestoßen ist. Und wir lesen Vers 4, die Reaktion vom Volk. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Warum gingen die Botschafter von Jabes Gilead so weit? Warum sind sie nicht einfach westlich des Jordans und die nächstgelegene Stadt, zum Beispiel Bezek, von der wir auch gehört haben, und haben dort nach Hilfe gefragt? Warum trauert das Volk Gibea von Saul so sehr über die Botschaft? Das liegt an ihrer besonderen Beziehung. Denn in dem Krieg, den ich erwähnt habe, wo das Volk Gottes, die anderen Stämme gegen den Stamm Benjamin ausgezogen sind, wir lesen das in Richter 19 bis 21, wenn du es nachlesen möchtest, da sehen wir oder da lesen wir, dass der Stamm von Gad und gerade die Stadt Jabes Gilead sich geweigert hatte, vorzugehen gegen die Benjaminiter. Sie haben keine Kriegsleute zugeschickt, um gegen sie zu kämpfen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass etwa 600 Männer übrig geblieben sind von dem Benjamin. Und das Volk der Israeliten, es hatte Mitleid mit diesem Stamm. Denn wir wissen, dass sich Männer nicht vermehren können ohne Frauen. Und so hat das Volk Israel einen Band oder einen Pakt geschlossen, dass sie keinen ihrer Frauen hergeben, sondern dass sie Frauen suchen bei den Stämmen oder bei den Orten, die nicht Männer hinausgeschickt haben, gegen die zu kämpfen. Und so haben sie Jabes Gilead gefunden. Und wir lesen, dass sie 400 Frauen, Jungfrauen von Jabes Gilead genommen haben und diesen Männern gegeben haben. Und so sehen wir diese besondere Beziehung. Warum gingen die Botschafter los? Weil dort ihre Familien sind. Warum weint Gibeat so sehr über Jabes Gilead? Weil sie über ihre Väter weinen. Sie weinen über ihre Mütter, die dort sind. Sie weinen über ihre Oma, über Opa, die dort noch wohnen und die von Nahas, dem Ammoniter, bedroht werden. Sie weinen wegen ihren Familien. Und aufgrund der Trauer können wir auch noch darauf schließen, dass Gibeat selbst keine Hoffnung Jabes geben kann. Kein Retter ist in Gibea zu finden, denn sie weinen. Das Volk Israel hat Gott als ihren König verworfen. Sie wollten einen König haben wie die Heidenvölker, damit er vor ihnen auszieht und ihre Schlachten führt. Das sind ihre Worte, wenn du in 1. Samuel 8, Vers 20 liest, hat das Volk genau so Samuel das gesagt. Sie wollen einen König, der vor ihnen auszieht und ihre Schlachten führt. Und vielleicht ist es eben diese Bitte, die das Volk dem Gott, dem Samuel gegeben hat und die er Gott weitergerichtet hat, der Grund, warum keiner, wirklich keiner auf die Idee kommt, in ihrer ausweglosen Lage zu Gott zu kommen und um Hilfe zu bitten. Denn das Volk hat es damals schon getan. Als die Philister das Volk angegriffen haben, da kamen sie zu Samuel oder sie waren in Mizpah und sagen, flehe zu uns zu Gott, rufe zu Gott, damit er uns Rettung gibt, in 1. Samuel 7, Vers 8. Doch jetzt denken sie nicht daran, zu Gott zu flehen und noch weniger denken sie daran, zu Samuel zu gehen und ihn zu bitten, dass er zu Gott ruft. Das Volk sieht keine Hoffnung, weil das Volk auf sich selbst blickt. Und diese Trauer, die das Volk hier zeigt, finden wir auch bei einigen Psalmisten. Die Psalmisten beklagen oder beweinen die Abwesenheit Gottes. Zum Beispiel David schreibt im Psalm 13 darüber, wie lange bist du fern von mir? Und wenn es dein Angesicht weg von mir? Doch die Trauer, die David da hatte, lag nicht daran, dass Gott sich von ihm abgewandt hat. Und die Trauer, die das Volk hier hat, liegt nicht daran, weil Gott sich abgewandt hat von seinem Volk, sondern weil sie ihr Augenmerk auf sich selbst gerichtet haben. Sie schauen auf sich selbst, sie suchen Hoffnung in sich selbst, sie suchen einen Retter in sich selbst. Genau das macht das Volk hier. Sie schauen auf sich selbst und sie werden traurig, weil sie keinen Retter finden. Und vielleicht richten sie dann ihren Blick auf andere Völker, auf andere Gebiete. Vielleicht gibt es dort einen Retter. Vielleicht gibt es dort jemand, der uns retten kann. Doch sie werden genauso enttäuscht. Auch dort gibt es niemanden, der sie retten kann. Und so wird ihre Lage nur noch hoffnungsloser und sie werden verzweifelter. Und ihre Situation ist nur noch tiefe Trauer darüber. Und wenn du ganz ehrlich bist und dich anschaust, gerade wenn du in Schwierigkeiten bist, gerade wenn du verzweifelst, gerade wenn du die Hoffnung verlierst, gerade wenn du in einer ausweglosen Lage steckst und kurz vor dem Zerbrechen bist, was machst du in einer solchen Situation? Sehr oft richten wir unser Augenmerk auf uns selbst. Und was passiert dabei? Wir bekommen Angst oder die Angst wird noch größer. Wir schauen auf uns, weil wir uns nicht retten können und die Angst wird nur noch größer. Wir können die Situation nicht ändern. Doch Gott gibt uns Hoffnung. Und gerade auch in diesem Text finden wir diese Hoffnung. Trotz der Trauer, trotz der hoffnungslosen Situation lässt Gott sein Volk nicht allein. Es ist eigentlich, was wir hier finden, die Anwendung vom Psalm 23, Vers 4. Dort steht, das Volk wandert durch das Tal der Todesschatten, aber Gott ist bei ihnen. Denn wir finden in unserem Predigttext in den Versen 6 bis 10 diese Hoffnung, dass Gott bei ihnen ist, dass Gott für Rettung sorgt. Saul kommt nämlich als König von der Feldarbeit mit den Ochsen. Und als er davon hört, da lesen wir in Vers 6, schau mal genauer hin, da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte sehr. Gott sorgt für Rettung. Er rüstet Saul mit seinem Geist aus, um sein Volk aus der Belagerung von den Ammonitern zu erretten. Das Kommen vom Geist Gottes erfüllte Saul mit der Haltung des gerechten Zorns über das Übel, das Nahas dem Volk Gottes gebracht hat. Der Zorn, von dem wir hier sprechen, den Saul bekommt, ist kein falscher Zorn und kein unangebrachter Zorn, was vielleicht die meisten oder einige von uns denken würden, oh, Saul wird zornig, das ist nicht gut. Nein, den Zorn, den Saul hier hat, ist der gerechte Zorn. Und John Woodhouse schreibt darüber, dies war von Gott inspirierte Wut. Der Zorn, den der Geist Gottes bei Saul auslöste, richtete sich offensichtlich gegen die Bedrohung, die Nahas und die Ammoniter für das Volk von Jabes-Gilead darstellten. Über was sind wir heute zornig? Wir sind zornig, wenn etwas nicht klappt. Wir probieren etwas und es klappt nicht. Wir sind zornig darüber, wenn jemand etwas nicht so macht, wie wir es gern hätten. Auch wenn er nicht sündigt dabei. Er macht es nur, wie er es gern hätte, aber nicht so, wie wir es gern hätten. Wir werden zornig, wenn jemand etwas vergessen hat, was er behalten sollte. Wir werden zornig, wenn wir gesagt haben, wir wollen um 15 Uhr abgeholt werden, es ist 15.01 Uhr. Wir werden zornig, wenn wir im Auto sitzen und auf jemanden warten müssen. Ja, um 15 Uhr sollten wir ihn noch abholen und er ist nicht da. Wir werden über so viele Dinge zornig. Doch all dieser Zorn, den wir haben, ist ein falscher Zorn, ist ein sündiger Zorn. Denn dabei denken wir, wenn wir diesen Zorn haben, nur an uns selbst. Wir sind uns wichtiger. Wir sind uns höher. Es sollte nach uns gehen. Es soll uns besser gehen. Deswegen werden wir zornig. Doch der Zorn, den Saul hier hat, ist der Zorn gegen die Sünde, gegen die Ungerechtigkeit, die dem Volk Gottes widerfährt. Und Paulus schreibt in den Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26, Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht. Und auch in den Psalmen finden wir einige Psalme, wo wir darüber lesen, dass die Psalmisten den gerechten Zorn hatten gegen das Tun der Abtrünnigen, gegen die Sünde und gegen die Sünder. Psalm 101, Vers 3 zum Beispiel, Psalm 119, Vers 104 oder Psalm 119, Vers 103. Der Zorn, den Saul hat, der durch den Geist Gottes ausgelöst wird, ist der gerechte Zorn. Und das ist nicht das Einzige, was wir lesen, dass Saul einfach nur zornig ist, sondern der Geist Gottes treibt auch Saul zur Handlung. Er handelt, er zerstückelt die Ochsen und schickt diese zu allen Stämmen Israels. Und er fordert sie auf, wer nicht mit Saul und Samuel gegen Nas in den Krieg zieht, dessen Rinder oder dessen Ochsen wird es genauso gehen. Und wir lesen, das Volk Gottes bekam Furcht vor Gott. Sie hatten nicht Angst vor Saul wegen der Drohung, sie hatten Angst vor Gott. Und aus dieser Furcht heraus ging das Volk wie ein Mann, um ihre Brüder und Schwestern zu erretten aus der Unterdrückung der Feinde. Wenn du am Anfang dieses Abschnittes schaust, wenn du Vers 4 schaust, dann findest du dort, dass das Volk in Trauer liegt. Jabes-Gilead weint, Gibeat weint. Wenn du am Ende von diesem Abschnitt schaust, Vers 9 bis 10, dort lesen wir, und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren, so sollt ihr zu den Männern von Jabes in Gilead sagen, morgen soll euch Rettung zuteil werden, wenn die Sonne am heißesten scheint. Als die Boten kamen und dies den Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Siehst du nun die Freude, die Jabes in Gilead hat? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Am Anfang dieses Abschnittes sind sie voller Trauer und Hoffnungslosigkeit und jetzt freuen sie sich. Dabei hat sich noch gar nichts an ihrer Situation geändert. Ihre Feinde umringen sie immer noch. Sie brauchen immer noch einen Retter. Doch die Botschaft, die sie bekommen, löst in ihnen Hoffnung hervor. Sie freuen sich. Und die Veränderung ist in Vers 6 passiert. Gott hat nämlich für Rettung gesorgt. Gott war der Grund dafür, dass sie nun Hoffnung haben und sich freuen. Gott schickte seinen Geist über Saul und kommt nun mit einer Armee, um sein Volk von Jabes, um sein Volk von den Ammonitern zu befreien in Jabes. Die Botschafter bringen Hoffnung. Morgen soll euch Rettung zuteil werden. Es gibt Rettung, egal wie ausweglos die Lage ist. Das ist die zeitlose Wahrheit. Es gibt Rettung, egal wie ausweglos die Situation erscheint. Als Christen haben wir Rettung. Gott hat uns nicht vergessen. Gott sorgt für unsere Rettung, trotz aller Verzweiflung, trotz der Trauer und Zerbrochenheit, trotz der Angst, die du hast. Es gibt Rettung. Denn Gott lässt uns niemals ohne Rettung. Saul ist hier das Werkzeug, das Gott gebraucht, um sein Volk zu retten. Doch was wir erkennen müssen, ist, dass das Werkzeug nicht die Lösung ist für das Problem, sondern Gott ist die Lösung und er gebraucht für diese Lösung das Werkzeug. Niemals kann ein Hammer oder wird ein Hammer und ein Meißel ein Möbelstück zu Ende machen. Niemals wird ein Schraubenschlüssel oder eine Zange anfangen, das Auto zu reparieren, das kaputt ist von alleine. Gott gebraucht Werkzeuge, um dich zu formen. Es sind heute die Ältesten in der Gemeinde, die Gott als Werkzeuge gebraucht, um dich zu ermutigen, um dich zu trösten, aber genauso, um dich zurechtzuweisen. Es sind die Bibelstunden, die Hauskreise, die Predigten, die Frauenkreise, mit denen du zugerüstet wirst, um als Christ in der sündigen Welt für Gott zu leben. Und all diese Werkzeuge gibt uns Gott auch heute. Die Werkzeuge sind es nicht, die dich retten vor deinen Feinden. Gott rettet dich vor den Feinden durch die Werkzeuge. Und deswegen gebührt allein Gott die Ehre, weil Gott die Rettung gibt. Und das ist der dritte und letzte Punkt, den wir uns heute anschauen. Gott gibt Rettung, oder Gott hat Rettung gegeben. In Vers 11 bis Vers 15 finden wir das. Wir lesen, dass Saul eine altbewährte Taktik angewendet hat. Er hat die Armee in drei Teile aufgewandt und den Überraschungsmoment genutzt, um die Ammoniter zu besiegen. Und eine interessante Frage an euch: Woher hatte Saul diese militärische Weisheit, diesen Krieg zu führen? Weil es scheint ja fast so, dass Saul schon mal einen Krieg geführt hat. Nicht als eine Mannschaft zu gehen, denn wenn nämlich die verloren hätten, wäre die ganze Mannschaft tot, sondern in drei Bereiche, vielleicht von drei Seiten, den Überraschungsmoment noch zu nutzen. Gott hat schon einige Schlachten mit seinem Volk geführt, und genau das hat Gott durch das Wirken des Geistes in Saul gewirkt. Diese Weisheit hat er ihm gegeben, denn Gideon und Abimelech hatten genau dasselbe getan. In Richter lesen wir das, Richter 17 und 9. Und so schlug Saul durch die Weisheit, die er von Gott bekommen hat, durch den Geist der Ammoniter. Und das Volk fängt nun an, übermütig zu sein. Also, sie haben einen Sieg errungen. Und nun gib uns doch, sie kommen zu Samuel und sagen, und nun gib uns doch raus die Männer, die gesagt haben, dass Saul über uns herrschen soll. Wir wollen sie alle töten. Es ist klar, dass hier der Bezug auf 1. Samuel 10, 27 genommen wird, als die Söhne Beliams diese Frage gestellt haben: Wie soll dieser uns retten? Wie soll Saul uns retten? Das ist das Predigt und Thema heute und die Frage. Und wir haben gesehen, dass Saul nur ein Werkzeug war in der Hand Gottes. Wir sind als Kinder Gottes genauso Werkzeuge in der Hand eines heiligen und mächtigen Gottes. Und Gott gebraucht uns, um uns gegenseitig zu ermutigen und zurechtzuweisen. Und genau das hat Saul erkannt. Denn er sagt nicht, ja, ich habe euch errettet, sondern er sagt in Vers 13, die Frage ging an Samuel, die Antwort kommt aber von Saul: Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben. Saul hat erkannt, denn der Herr hat heute Rettung gegeben. Nicht er hat das Volk gerettet, er war nur ein Werkzeug. Und nochmal zurück zu dem Kommentator Dale Ralph Davis, der darüber schreibt: Israel kann es sich nicht leisten, den Punkt zu übersehen. Die Rettung kam nicht, weil Israel einen König hatte, sondern weil der König den Geist Jahwes hatte. Es ist nicht die Institution des Königtums, sondern die Kraft des Geistes, die Rettung bringt. Und in den nächsten Versen, Vers 14 bis 15, da erneuert Samuel mit Saul und dem Volk Gottes das Königtum. Und es soll zeigen, dass das Volk nun hinter Saul steht und genauso Saul unter dem Gott steht oder Gott unterstellt ist. Und dass keiner von uns vergisst, in welchem Ort es auch stattfindet, lesen wir dreimal: in Gilgal. In Gilgal, in Gilgal. Ja, es ist ein besonderer Ort für das Volk Gottes. Wie Mizpah für die Buße ein besonderer Ort war, weil Gilgal ein besonderer Ort für das Volk Gottes. Denn Josua, als er über den Jordan ging, war die erste Stadt, die er gefunden hat oder wo sich das Volk Gottes versammelt hat, Gilgal. Und er hat die Steine, die er im Jordan aufgesammelt hat, 12 Stück für jeden Stamm, dort in Gilgal aufgestellt. Und zwar als Zeichen, dass Gott nicht nur den Jordan, sondern genauso auch das Schilfmeer geteilt hat und damit alle Völker kennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Das Volk Gottes soll trotz ihren König Sauls nicht vergessen, wie mächtig die Hand ihres Gottes ist, und sie sollen den Herrn, ihren Gott, alle Zeit fürchten. Deswegen stand diese Erneuerung der Königsherrschaft in Gilgal statt. Ich hoffe, du hast Ermutigung bekommen durch dieses Kapitel 11, indem du anerkennst, dass du dich selbst nicht retten kannst aus schwierigen Situationen, indem du anerkennst, dass du Rettung brauchst, die nicht in dir zu finden ist, sondern außerhalb von dir ist, aber genauso, indem du verstehst, dass Gott für deine Rettung sorgt, ja selbst noch, dass Gott dich rettet. Die Melodie dieses Kapitels ist Rettung von Anfang an bis zum Ende. Und wisst ihr, was noch interessant ist? Die Melodie der ganzen Bibel ist Gottes Erlösungsplan. Es ist Rettung. Denn Gott, von Anfang an, von 1. Mose bis zur Offenbarung, geht es um die Erlösung von Sündern durch den Sohn Jesus Christus. Es geht um den Sohn Gottes, der als Mensch auf diese Erde kam und der als ganzer Mensch und ganzer Gott ein vollkommen gerechtes Leben gelebt hat. Er starb für die Sünden seiner Kinder und er ist nicht nur für sie gestorben, sondern er ist auch aufgestanden und steht nun zu Rechten Gottes und tritt für sie ein. Das ist Gottes Erlösungsplan von Anfang an, von 1. Mose bis Offenbarung. Doch warum braucht ein Sünder Errettung? Gott sagt in der Bibel, dass es einen Tag des Gerichts geben wird, ein Tag, in dem er Sünder richten wird. Der Tag des Gerichts, an dem er die Schafe von den Böcken trennt, indem auf der einen Seite seine Kinder stehen werden und auf der anderen Seite die Sünder stehen werden. Und die Bibel sagt noch, dass kein Sünder vor Gott bestehen kann. Denn Gott hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Wir Menschen sind geboren unter der Erbsünde Adams und unter der Knechtschaft der Sünde gefangen. Der Apostel Paulus sagt es uns in der Bibel, in den Briefen, dass der Sünder geistlich tot ist. Und damit ist der Sünder nicht in der Lage, Gott zu gefallen. Ja, noch nicht mal vor Gott zu bestehen. Und als Sünder musst du deine ausweglose Lage erkennen. Dein ganzes Leben, egal wie gerecht, egal wie vollkommen du lebst, wird dich niemals angenehm machen vor diesem heiligen Gott, der dich in seiner Heiligkeit zerstören wird. Doch in seiner Gnade hat Gott uns Rettung gegeben. Er hat für Rettung gesorgt. Er hat uns gerettet in Jesus Christus. Denn vor Grundlegung der Welt hat er in der heiligen Dreieinigkeit den Erlösungsplan gemacht, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kommt, um die ganze Gerechtigkeit seines Vaters zu erfüllen. Und durch den Glauben allein, an Christus allein und in der Gnade allein, wird er dir die Gerechtigkeit Christi zugesprochen. Und dieses Erlösungswerk führt dich als Erlösten, als erlöstes Kind Gottes dazu, dass du Gott allein die Ehre gibst, weil er allein rettet. Und mit dieser Gerechtigkeit bekleidet bist du nun angenehm vor Gott und in der Herrschaft seines Reiches. Ich möchte schließen mit dem Vers aus 2. Korinther 5, von 20 bis 21, der Aufruf der Schrift. 2. Korinther 5, Vers 20 bis 21. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Großer Gott, wir danken dir, Herr, für die wunderbare Botschaft aus 1. Samuel, Kapitel 11. Für die Melodie der Rettung, die du uns da hineingelegt hast, die uns Ermutigung gibt. Denn wir sind unfähig, uns zu retten. Selbst wir Christen, die wir errettet sind, brauchen Errettung von unseren Feinden in unserer Heiligkeit. Wir brauchen Bewahrung auf unserem Weg in das himmlische Jerusalem. Herr, wir danken dir, dass du für Rettung gesorgt hast, dass du selbst rettest und uns diese Hoffnung hineingelegt hast, nicht auf uns zu blicken und auf andere Menschen, sondern allein auf Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.